Vor einem Jahr trat ein neues Gesetz in Kraft, über das wurde viel diskutiert. Das stellte nämlich sexuelle Belästigung unter Strafe. Anlass für dieses Nein-heißt-Nein-Gesetz war zum einen die Kölner Silvesternacht, aber beeinflusst wurde es auch um eine große Diskussion in den Boulevardmedien. Da ging es um den Prozess, den das Model Gina Lisa Lofink angestrengt hatte. Die hatte sich nämlich beim Sex mit zwei Männern filmen lassen, anschließend aber behauptet, sie habe das alles nie gewollt und die Männer verklagt wegen Vergewaltigung. Durchgekommen ist sie damit nicht. Sie muss jetzt 20.000 Euro wegen Verleumdung zahlen. Das Gesetz übrigens sagt, wer eine andere Person in sexuell bestimmter Weise körperlich berührt und dadurch belästigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren bestraft. Ob dies in Betrieben bereits angekommen ist, das wollte Dr. Sabine Oertelt-Prigione wissen. Sie ist Professorin für Gendermedizin an der Niederländischen Uni und jetzt hoffe ich, dass ich das richtig ausspreche, Nijmegen. Frau Oertelt-Prigione, guten Morgen.
Guten Morgen und super Aussprache.
Dankeschön. Ausgangspunkt Ihrer Studie war die Charité Berlin. Da haben Sie Mitarbeiterbefragungen gemacht. Ist denn eine Klinik generell anfälliger für sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz?
Nein, das würde ich nicht sagen. Was wir ja gesehen haben in den letzten Wochen, Monaten, aber auch in den Jahren davor, war es schon zum Teil bekannt, ist, dass im Grunde genommen fast alle Betriebe anfällig für Fälle von sexueller Belästigung oder sexualisierter Diskriminierung sind. Was uns interessiert hatte, ist in einem Ambiente, wo natürlich gewisse Schranken einfach überschritten werden müssen, um überhaupt unseren Job auszuführen, ob sich dadurch unterschiedliche Konstellationen ergeben und ob sich dadurch Belästigungsfälle häufen könnten oder auch nicht. Weil natürlich braucht man auch einen gewissen Berufsethos, um diesen Beruf ausüben zu können.
Was haben Sie rausgefunden?
Dass sich im Grunde genommen die Charité oder sagen wir mal die Charité als Modell jetzt, wenn man sie nehmen möchte, von Universitätskliniken nicht so großartig in der Inzidenz, also in der tatsächlichen Zahlen der Betroffenheit unterscheidet von anderen Unternehmen. Wir sind dabei so vorgegangen, dass wir die ganze Bandbreite abgedeckt haben von potenziellen Belästigungen, weil es natürlich so, ich kann jemanden nicht pauschal fragen, sind sie belästigt worden, Punkt. Was leider es mir dann nicht ermöglichen würde, herauszufinden, was sich da eigentlich so zugetragen hat. Das heißt, wir haben alles abgefragt von Präsenz von abwertenden Sprüchen, E-Mails, Nachpfeifen, Anstarren, obszöne Gebärden bis hin zu unerwünschten Körperkontakt, Grapschen, sexueller Nötigung. Und zusätzlich noch, was uns auch wichtig war, die Fälle, wo Vorteile versprochen wurden bei sexuellem Entgegenkommen. Und was sich dabei gezeigt hat, sind, dass die Ergebnisse im Großen und Ganzen mit den internationalen Daten, es gibt jetzt nicht so wahnsinnig viele aus dem Gesundheitsbetrieb, aber immerhin vergleichbar sind. Das haben wir auch gefunden.
Was ziehen Sie für Schlüsse daraus? Müssten die Betriebe noch stärkere Vereinbarungen treffen innerhalb des Betriebes mit den Mitarbeitern, wie sexuelle Belästigung zu melden ist, wie man zum einen natürlich die Belästigten schützen kann, aber vielleicht ja auch die Beschuldigten?
Ich denke, das Erste ist überhaupt erstmal ein Informationsproblem, weil was wir auch gesehen haben bei der Studie, und das war eigentlich ein Aspekt, der uns sehr überrascht hat, ist, dass über 65% der Beschäftigten nicht wissen, an wen sie sich wenden können. Und wir denken, um Prävention auch aktiv zu gestalten, müssen wir mit ganz niederschwelligen Angeboten auch anfangen. Viele der Betroffenen befinden sich zum Teil auch in Grenzsituationen, in denen sie sich erstmal gar nicht sicher sind, war das jetzt Belästigung oder nicht. Es war mir unangenehm, ich wollte es nicht. Ich rede jetzt hier natürlich nicht von sexueller Nötigung, sondern von Fällen, in denen vielleicht abwertende Sprache, Bemerkungen immer wieder, die sich wiederholen, die für die Betroffenen aber unerwünscht sind. Sie wissen gar nicht, handelt es sich überhaupt um Belästigung und was könnte ich da eigentlich machen? Das heißt, der erste Schritt ist häufig, überhaupt eine Vertrauensperson zu haben, mit der man das besprechen kann, um auch zu entscheiden, wie kann man damit umgehen. Weil nicht jeder Fall muss automatisch in einem Verfahren enden. Natürlich gibt es Fälle, die das auf jeden Fall sollten. Aber allein das, die Informationsgrade zu erhöhen, den Leuten klarzumachen, an wen kann man sich wenden, man kann darüber reden und es ist ein Thema, was auch aktiv bekämpft wird, könnte schon vieles tun. Natürlich helfen dann, und aus unserer Perspektive sind die sehr zu unterstützen, Betriebsvereinbarungen, Dienstvereinbarungen, die nochmal einen rechtlichen Rahmen auch schaffen. Und natürlich geht es immer auch darum, auch die Beschuldigten so lange zu schützen, bis der Verhalt des Falles nicht aufgeklärt worden ist.
Das Gesetz ist relativ eng begrenzt in seiner Definition sexuelle Belästigung. Paragraph 184i StGB sagt halt, ich muss eine Person in sexuell bestimmter Weise berühren körperlich und diese Person muss sich dadurch belästigt fühlen. Sie gehen weit darüber hinaus, was den Begriff der sexuellen Belästigung angeht, oder?
Wir gehen weit darüber hinaus, weil die Fälle, die von dem Gesetz natürlich betroffen sind, das sind auch die, wo wir uns gar keine Fragen stellen müssen. Das sind meistens Fälle, die relativ klar definiert sind. Das sind auch solche, wo die Belästigten ganz klar sagen, ich will auch ein Verfahren einleiten. Ganz häufig geht es ja in Betrieben so los, dass es sich eben um Grenzfälle zum Teil handelt. Und sexuelle Belästigung ist natürlich immer ein Phänomen, was von der eigenen Wahrnehmung auch ausgeht. Was für mich belästigend sein kann, kann es für jemand anders nicht sein. Aber in dem Moment, wo es für mich belästigend ist, ist es tatsächlich ein Fall, der aufgeklärt werden muss oder zumindest vermieden werden muss. Leider ist es aber so, dass sich hier nicht immer klar darstellt, wie man vorgehen kann und was man auch tun kann.
Also nicht nur, was strafbar ist, ist auch womöglich sexuelle Belästigung. Das hat Sabine Oertelt-Brigione herausgefunden in ihrer Studie zur sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz. Sie ist die relativ neue Professorin für Gendermedizin an der niederländischen Uni Nijmegen. Frau Oertelt-Brigione, herzlichen Dank und Ihnen ein schönes Wochenende.
Ihnen auch und vielen Dank.
Tschüss.